Liebe Freunde, heute ist Montag, der 14. Juni. Wir hatten heute eine technische Schwierigkeit. Yuval Lapide aus Israel. Ich bin dankbare 11 Monate im Lande der Väter und Mütter. Und die Technik hat uns nicht erlaubt, heute eine visuelle und auditive Übertragung durchzuführen. Daher habe ich mich entschieden, auditiv zu sprechen, so wie meine vielen Schüler es neuerdings auch machen, und Fragen von Michael einzubeziehen. Ich werde heute mit euch arbeiten an Exodus Kapitel 15, vorwiegend die Sätze 1 bis 19, das große Loblied, das erste Loblied des Moschee, des aus dem Wasser gezogenen Meisters des Judentums, der ein großes Lied zur Verherrlichung Gottes singt. Michael wird das gesprochene Wort einstellen in YouTube und ich habe seine Fragen vorliegen, damit ich sie in meine Arbeit, in meine passionierte, enthusiasmierte Besprechung einbeziehe. Sie lesen zu Hause, liebe Freunde, den Text, den Sie bevorzugen, die Übersetzung. Ich schlage vor, Sie nehmen Buber. Ich lese es heute nicht vor, damit wir Zeit gewinnen für unsere intensive Arbeit, weil es Wichtiges zu sagen gilt. Sie können einfach parallel natürlich aufschlagen. Jeder hat das ja heute im Internet oder Papieren. Martin Mordechai Buber übersetzt die Bibel, überträgt die Bibel in Exodus Kapitel 15, 1 bis 19. Asir Shir Moshe, Uvne Israel, et Ashira, Sotla Adonai, Vayrulemor, Ashira Adonai, Gigaoga, Asus, Verochvor, Amavayam. Ich singe es einmal vor. Ein großes Karmen, ein großes theologisches Karmen, das ich aus meiner Kindheit schon kenne. Und ein Lied, das Einzug gefunden hat in die tägliche Liturgie des Judentums. Es hat die Herzen der großen Meister des Judentums erobert und wird alltäglich, gestern am Schabbat zum Beispiel, besonders feierlich gesungen. Ich kenne es auswendig. Und ich will ein paar Sätze auf Hebräisch der heiligen Sprache in ihr Herz singen, damit Sie merken, welches große Loblied Moshe anstimmt. As yashir Moshe uvenei Yisrael et ashira azot ladunai vayomru lemo ashira ladunai kigaoga suhus verachmo ama vayam as yashir Moshe uvenei Yisrael et ashira azot ladunai ויאמרו לאמור אשירה לאדוני כי גאו גאה סוס ורחמו אמר וים. עוזי וזימתיה ויהי לישוע זה אלי וענבהו אלוהי אבי וארמונהו. Große Worte. Dann wird Mose, ich übersetze es schon alternativ, dann wird Mose, Moshe, Ovne Israel und die Söhne Israels, die Söhne des Gottesstreiters. Ich übersetze gern Israel wörtlich, der Gottesstreiter, weil wir mit Gott streiten im Sinn von kämpfen. Wir kämpfen mit Gottes Kraft in uns, um die Realität zu überwinden und sie zu vergeistigen. Dieses Lied, diesen Gesang, diesen großen Gesang, dieses große Loblied zu Gott, zum Ewigen, wie ich gerne sage, zum Ewigenden. Und wir werden sprechen und sie werden sprechen, Moschee und die Kinder des Gottesreises werden sprechen. Ich werde singen zu dem Ewigen, denn rettend hat er gerettet mich, das Volk, das Pferd des Feindes und dessen Reiters hat er ins Meer gestürzt. Michael hat zu Recht die Frage gestellt und ich hätte das gerne schon meinerseits angesprochen und habe es schon vorher angesprochen. Warum steht Asiashir, dann wird singen Moschee? Und warum sagt er, ich werde singen, Ashira la Adonai ki ga'oga, warum nicht damals sang, as shar Moshe für unsere Hebräisten, zum Beispiel Dr. Angela und Regula Naama aus der Schweiz, die ja Hebräisch lernen, und Felicitas, die Hebräisch lernen. Warum in der Zukunft, das ist wiederum ein Proprium, wie mein Vater sagt, eine Eigentümlichkeit, dieses Lied ist eine Zukunftsgestaltung in der Vergangenheit. Eine Zukunftsgestaltung in der Vergangenheit. Das heißt, in dem Moment, in dem die Kinder Israels durch das Meer zogen, hat Moschee angefangen, das Lied zu singen. Er hat es schon vorweggenommen. Während des Auszugs aus Ägypten, der großen Erfahrung, der Durchquerung des Schilfmeeres, nimmt die Bibel schon vorweg, dass er anstimmen wird beim Vollenden des Durchzugs, ein Lied, um Gott zu verherrlichen. Das heißt, die Bibel geht hinein in die Vergangenheit, in die Bitterkeit der historischen Erfahrung, die ja schmerzhaft war, vom Feind bedroht zu werden und dennoch den Glauben zu rekrutieren. Und anschließend sagt die Bibel, Gott wird über Moschee das Lied, dieses besondere Loblied, Gott anstimmen und ihn verherrlichen. Das heißt, inmitten der Not, inmitten der Bedrängnis, schöpfen wir Kraft aus der Zukunft, aus der Visualisierung, dass es ein Danach gibt, dass die Vergangenheit in neuem Glanz erscheinen lässt. Eine andere Deutung der Rabbiner sagt, was ich Michael schon vorhin im Vorgespräch gesagt habe, dass es darum geht, in jeder Generation das Lied neu zu singen. Lieber Michael, liebe Freunde und Freundinnen von Michael und Yuval, Michael Pinchas Eliyahu, in jeder Generation sind wir angehalten, das Lied neu zu singen. mit neuem Elan, mit neuem Bekenntnis zu Gott, der uns das Wunderwerk der Überquerung des Schilfmeeres geschenkt hat. Das heißt, Moschee weiß, der aus dem Wasser gezogene, das Lied hat eine Bedeutung für die gesamte Zukunft. Und wie ich ihn ja vorhin ausführte, wir Juden singen dieses Lied an jedem Tag, in jedem Gottesdienst, besonders am Schabbat. Ich kenne es auswendig und singe es mit großer Passioniertheit hier in Israel. Gestern am 13. Juni in meiner Synagoge in Beit Arit, wo ich therapeutisch und theologisch wirken darf, in großer Vorfreude auf die heutige Sendung, in großer Dankbarkeit, dass ich, als wäre ich dort, im Schilfmeer und danach Gott preise, Gott verherrliche mittels dieses Gesanges. Es ist eine ewige Verpflichtung, Asia Shir Moshe. Wer Hebräisch kann, wie zum Beispiel Dr. Angela, die Hebräisch lernt bei meiner Kollegin Ricky Salzmann, weiß, dass es die Zukunft ist, weil die Bibel nicht ein antiquiertes Buch ist, nicht ein Geschichtsbuch, sondern ein Buch ist, das Geschichte im Lichte Gottes transformiert in eine ewige Berufung, Gott immer wieder durch die historischen Erfahrungen präsent zu machen, der uns hilft. Die Kinder Israels werden dieses Lied singen und werden sprechen mit folgendem Wortlaut: Ich werde dich verherrlichen. Ich werde dich verherrlichen, denn du hast den Reiter und sein Pferd, das Pferd und seinen Reiter ins Meer geschleudert. Worum geht es hier? In den Versen, den 19 Versen von 1 bis 19 geht es darum, dass das Lied, das Singen aus der tiefen Kehle und aus dem tiefen Herzen, lieber Michael, liebe Freunde, eine neue Bedeutung gibt, eine neue Bedeutung dem Geschehen. Augustinus von Hippo, der Große, Kirchenvater, der leider auch einige antisemitische Gedanken ausdrückte, hat dennoch ein großes Lob für die Tora ausgesprochen, weil ein ambivalenter Mensch, wie viele Kirchenväter leider, hat ausgedrückt, wer singt, bete doppelt. Schreiben Sie das auf, verliert Sie das, bitte notiert das. Wer singt, bete doppelt. Das heißt, dieser Gesang, der erste große Gesang in der Bibel, ist ein Ausdruck eines Gebets, der das Geschehen transformiert in eine überirdische Dimension. Und es ist ein Gebet, das bedeutend ist, weil es gesungen wurde. Wir wissen nicht mehr, wie die Menschen damals sangen. Heute gibt es eine Melodie, die ich angestimmt habe. Es gibt mehrere Melodien. Ich liebe meine klassische Melodie aus meiner Kindheit in Israel, Rechavia. Und dieses Lied hilft dir doppelt, dreifach, vierfach, zehnfach, millionenfach, Gott zu rühmen und zu beten. Es ist ein Lied voller Leidenschaft, Passion, Enthusiasmus, um Gott über die Natur zu positionieren. Vers 2. Meine Kraft und mein Gesang, Simratja, wurden mir zur Quelle der Erlösung. Buber sagt, zur Freiheit, zur bedeutungsvollen Freiheit. Streng genommen ist Yeshua die Erlösung. Sie kann vieldeutig ausgedrückt werden. Das heißt, Moshe, auf Hebräisch der Name von Mose, sagt, meine Kraft kommt von Gott und mein Lobgesang kommt von Gott. Simra ist ein Lobgesang, eine große Verherrlichung Gottes. Meine Kraft und mein Lobgesang Gottes, die kommen von Gott, meine Kraft kommt von Gott. Und mein Lobgesang, meine Fähigkeit, Gott zu singen, wurden mir zur Erlösung, wurden mir zur Befreiung, wurden mir zur Errettung. Das ist mein Gott und ihn werde ich verherrlichen, ihm werde ich eine Stätte bauen, sagt er, Moschee, mit den Kindern Israels, noch längst bevor das Land besiedelt wurde. Denn jetzt fängt ja im Jahre 1200 vor erstmal die lange Wanderung durch die Wüste ein. Und dennoch nimmt das Lied vorweg, weil ein Lied ja grenzenlos ist. Ich werde Gott eine Stätte bauen, ich werde Gott verherrlichen, ist eine andere Bedeutung von Ve'anvehu. Elohei Avi va'aromemenehu, va'aromemenehu. Er ist der Gott meines Vaters und ich werde ihn erhöhen. Sie merken, Moshe ist mit den Kindern Israels in einem Zustand der Verherrlichung, in der es um die Theozentriertheit geht. Gott steht im Mittelpunkt und nicht die Fakten. Die werden am Rande genannt. Das Pharao, der Wilde, der Zügellose, der in jeder Generation neu aufsteht, unterging, ist sekundär. Wichtig ist, Gott ist der Meister über die Geschichte. Und ich will ihn verherrlichen. Elohei Avi, Vers 2. Und ich werde ihn erhöhen. Va'aromemeneu. Das ist der Tenor des Gesangs, des ersten großen Gesangs der Bibel, den Miriam anschließend fortsetzen wird. Ich werde Gott erhöhen. Gott steht über, im wahrsten Sinne des Wortes, über der Materie. Drittens, Vers 3. Adonai, der Ewigende, ist ein Mann des Krieges. Adonai ist Schmor. Mich hat mich gefragt, unter anderem, warum steht er, dass er ein Mann des Krieges ist? Weil nicht der Krieg verherrlicht werden will, sondern es wird ausgedrückt, dass Gott sich in Gestalt eines Menschen, eines kriegerischen Menschen, nämlich der Juden, die gegen die Israeliten, die gegen Pharao kämpften, präsentierte. Es geht nicht darum, dass das Kriegerische verherrlicht wird, sondern es geht darum, dass Gott in die Geschichte eingreift und in Gestalt von Menschen, die er ja darstellt, den Krieg führt, um uns zu ihm zu führen. Und Gott ist sein Name. Der Ewige ist alles, nennen wir es. philosophisch gesprochen, philosophisch-theologisch gesprochen, ist Gott der Ewige, der Transzendente und der Immanente. Notieren wir Michael und alle Freunde und Freundinnen von Jubal und Michael. Gott, Adonai, der Ewige, ist zugleich der Kämpfer, denn das Leben besteht aus Kampf, nämlich der Überwindung des Bösen durch das Gute. Und er ist zugleich der Erhabene, der Gott heißt, der über allem steht. Er mischt sich in die Geschichte ein, lässt die Kinder Israels nicht ertrinken, sondern rettet sie aus dieser Not und bewirkt, dass sie das Meer überwinden, in die Wüste gehen und das Land Kanaan erobern. Er mischt sich ein in die Geschichte und ist doch erhaben über die Geschichte. Er ist involviert im Leben der Kinder Israels und ist doch majestätisch enthoben über allem und durchblickt das Ganze. Vers 4, Markewot Paro, jetzt wird Pharao wieder kurz erwähnt, die Streitwagen des Pharao und seines Heeres schießt er ins Meer. Gott macht das. Der Gott, der uns alles ermöglicht, der alles bewirkt. Und die ausgewählten Mitstreiter, Mitkämpfer, ertränkt er in dem Schilfmeer. Wiederum ist die Perspektive, noch einmal, damit es für uns klar wird, im Gesang so besonders euphorisch ausdrückbar, euphorisch, enthusiastisch. Nämlich er selbst wirft den Pharao, den zügellosen Pharao. Michael hat mich auch gefragt, Michael, das will ich dir schon sagen. Pharao ist ein Typ des Anarchen. Er ist wahllos. Pharao kommt von para, zügellos, maßlos, unkontrolliert. Zügellos, maßlos, unkontrolliert. Zügellos, maßlos, kontrolliert. Und er und sein Heer wirft Gott ins Meer. Er steht über der Geschichte. Er steht über der Geschichte und hat alles im Griff. Und alles ertränkt er im Meer. Im Meer mit der Anspielung natürlich an Genesis, das Meer, das alles Leben umfasst, aus dem das Leben geordnet neu ersteht. Gott ist der Mittelpunkt des Lebens. Und in diesem Lied, das so enthusiastisch, so euphorisch ist, wird Gott als der Bewirker des Lebens dargestellt. Vers 5, die Homoti Rasiumo, die Tiefen des Lebens werden Pharao völlig eindecken. Sie werden untergehen in den Tiefen, in den unbekannten Phasen, in den unbekannten Regionen, wie ein Stein. Stein will ich erklären, er hat im Hebräischen, das habe ich schon einmal in einer Sendung ausgedrückt, Even kommt von Bina. Das heißt, der Untergang des Menschen, des Feindes im Meer, hat eine Bina zum Ausdruck, hat eine Weisheit zum Ausdruck, eine Einsicht, Weisheit, Einsicht, die komprimiert ist in dem Wort Even. Das heißt, derjenige, der ertrinken wird im Wasser, wird eine Einsicht bekommen, die ihm vorher nicht zuteil war, nämlich die Einsicht, dass Gott das Leben in den Händen hält. In seinen, metaphorisch gesprochen, anthropomorph gesprochen, Händen. Gott ist wiederum derjenige, der bewirkt, dass das Pharao untergeht. Und warum steht dieses Lied so sehr im Vordergrund, hat mich Michael gefragt. Warum nicht ein großes politisches Programm? Weil nach diesem Sieg Gott verherrlicht werden muss und verherrlicht werden will. Gott steht im Vordergrund. Gott hat alles geschehen in der Hand, und damit die Kinder Israels nicht in eine falsche Euphorie geraten und sich einbilden, wir haben das errungen, die Natur hat das errungen, wird sofort Moschee zum Ausdruck bringen und wir Juden in jeder Generation, dass alles geschehen in den Händen Gottes liegt. Auch heute noch ist alles geschehen in den Händen Gottes. Alles geschehen ist in den Händen Gottes. Gott lenkt alles. Wiederum 6 bekennenderweise, deine Rechte in der anthropomorphen Sprache der Bibel, in der anthropomorphen Sprache der Bibel, der menschengesprochenen Sprache, Yemincha Adonai Ne'edaribakoch, deine Rechte Adonai Ne'edaribakoch, anthropomorph gesprochen, deine Hände, deine Rechte ist glanzvoll in der Kraft, die du leist. Deine Hand, deine Rechte Adonai wird den Feind zu Fall bringen. Wenn wir den Fokus auf Gott richten, der alles im Griff hält, dann wissen wir, dass der Sieg uns gewiss ist. Das will Moshe nach diesem Lied zum Ausdruck bringen. Deine Rechte, mein Gott, ist groß. Deine Rechte, mein Gott, der Ewigende, wie ich gern sage, statt der Ewige, wird den Feind zu Fall bringen. Das heißt, wiederum zukunftsorientiert, der Fall ist programmiert durch Gottes Regentschaft. Gott bewirkt den Fall des Feindes, der durch den Freund Gott, durch den verbündeten Gott, kein Überleben hat. Nummer 7, Uverov geoncha taharos kamecha, teshalach aoncha yochalem okakash. Uverov geoncha taharos kamecha, teshalach aoncha yochalem okakash. Und in der Fülle deines Glanzes, deiner Erhabenheit, wirst du deine Feinde zu Fall bringen. Du wirst deinen Zorn senden und er wird verzehren den Feind. Wiederum steht Gott im Vordergrund. Das heißt, das Anliegen des Liedes ist nicht, dass der Mensch verherrlicht wird und nicht, dass der Mensch einen Feind hat, sondern der Feind ist ein Feind Gottes. Und wenn ich den Fokus auf Gott richte, weiß ich, dass er ein Mann des Krieges sein muss, weil es darum geht, das Böse, das Uneinsichtige zu verenden, damit das Gute siegt. Gott ist derjenige, dem der Sieg gebührt. Und Gott gebührt das Vertrauen, dass er weiß, mit wem er wie abrechnet. Diejenigen, die gegen ihn aufstehen, weil sie nicht fähig sind, Gott anzuerkennen als den Meister der Geschichte, werden zunichte kommen, werden zu Fall kommen. Und Gott wird sie verzehren wie Stroh. Gott macht das für uns. Gott hat den Sieg errungen, damit keine falsche Euphorie entsteht. Dergestalt, dass die Kinder Israel sich auf die Brust schlagen und betonen, wir haben das geleistet. Wir sind die großen Meister. Wir haben durch die Natur etwas errungen. Wer ist die Natur? Gott ist die Natur und mehr als die Natur. Und Gott lenkt die Natur so, dass der Sieg des Guten über das Böse, des Lichtes über die Dunkelheit errungen wird. Vers 8, Uveruach Apecha. Und jetzt kommt der Geist, Uveruach Apecha, wieder eine metaphorische Sprache. Und mit dem Geist deines Aff, deiner Nase, und Ruach Apecha, in dem Geist deiner Nase, hast du deines Atems, mit deinem Geist, Ne'ermu Mayim, sind die Wassermengen aufgehäuft worden, sie wurden aufgerichtet, wie ein großes Wassergebilde, wie ein großes stehendes Wassergebilde, nämlich die Mauer, die sich rechts und links bildete, und Teokafu Teomot Beleviam, und sind die Tiefen des Wassers eingefroren. Gott steht über die Natur und behandelt die Natur, behandelt und begeistert die Natur. Gott behandelt und begeistert die Natur. Er greift mit seinem Geist ein, Vers 8, 15, 8. Veruach Apecha, mit dem Geist deiner Nase, dann bildlich gesprochen, mit dem Geist deines Eingreifens. Gott wird immer vermenschlicht in der Bibel Israels, auch bei Joshua, Jesus, meinem Freund. Bekommt Gott immer wieder anthropomorphe Züge. Dein Geist, deine Hände, deine Augen, deine Freude, dein Gehen, dein Stehen, dein Erzürnen. Das ist das Eingreifen Gottes, der sich vermenschlicht, um uns nahe zu sein und zu zeigen, dass Gott die Natur im Griff hat und Gott die Feinde, wenn wir ihm vertrauen, spielend zu Fall bringt. Mit wundervollen Ereignissen, wie zum Beispiel das Wasser, das sich rechts und links türmte, um den Feind zu ertränken. Vers 9. Der Feind sprach, Amar Oyev Erdofa Sig. Ich werde den Feind besiegen, die Kinder Israels, ich werde seine Beute verteilen, Timla Emunavshi. Der Feind wird zitiert, obwohl er das gar nicht direkt gesagt hat, aber er bekommt eine Stimme, um ihn zu verkleinern, zu verniedlichen, im negativen Sinn. Seine Seele wird erfüllt werden, wird mich erfüllen, die Seele des Feindes Israel. Arik Rabi, ich werde mein Schwert zücken und ich werde ihn zu Fall bringen, spricht Pharao. Da werden zwei Positionen dargestellt. Die Position des kleinen Menschen, der sich vermeint, das Volk Gottes zu vernichten, im Gegensatz zu Gott, dem Ewigen, denn wie ich gerne sage, ihr Freund, euer Freund Yuval Lapid, der sagt, du kannst gerne sagen, was du willst, aber ich werde über allem stehen und dich klein machen, dich erniedrigen. Was bedeutet der Mensch im Angesicht Gottes? Was bedeutet der Mensch im Angesicht Gottes? Nichts. Die Ansinnen des Menschen verschwinden ins Nichtige. 10 sagt es deutlich, na schafft der Ruchachai, hier kommt wieder der Geist, den wir oben hatten in dem Vers hatten wir, Gott sei Dank, Veruach Apecha, genau. In Veruach Apecha, in Vers 8 hatten wir, Veruach Apecha, der Ruach wird hier wieder erwähnt. In Vers 8 und Vers 10 wird der Ruach wieder erwähnt. Naschafta, in Vers 8, Veruach Apecha, mit deinem Geist, deiner Nase, und du hast in 10, achten Sie darauf, mit deinem Geist geblasen, gewirkt, geatmet, und Kisamoyam, das Meer hat ihn bedeckt. Sie sind hineingetaucht wie Blei in den starken Wassern. Liebe Freunde und Freundinnen, hier wird wieder der Geist, der über allem steht, verherrlicht. Wie wir es aus Genesis 1 kennen, der Geist Gottes steht über dem Wasser. Schlagen Sie wieder eine Brücke zu Genesis 1,1. Ruach Elohim, Marachefet al-Pnei-Tehom. Und der Geist Gottes schwebt über dem Wasser. Das ist ein majestätisches Werk. Und wenn Sie das singen können, versuchen Sie es von mir aus auf Deutsch einfach zu singen. In deutschen Worten. Ich singe nochmal Vers 10 vor, wie vorhin die anderen. Naschafta veruchacha kisamoyam tzaluka oferet bemayim adirim. Naschafta veruchacha kisamoyam tzaluka oferet bemayim adirim. Du hast geblasen, gehaucht mit deinem Geist, wie in Vers 8, veruch apecha. Und was passiert, wenn Gott seinen Geist hineinstößt Und dann schreit ihn das Wasser bewirkt, auf Gott gehörend, dass der Feind untergeht. Gott hat die Natur in seiner Gewalt, nicht die Natur Gott. Gott hat die Natur in seiner Gewalt und die Ägypter vermeinten, dass sie die Natur auf ihrer Seite hätten. Die Natur wurde ja vergöttert. Und hier wird die Natur entgöttert, lieber Michael und liebe Freunde. Die Natur wird entgöttert, entmystifiziert und Gott ist der Urheber und der Erhabene über der Natur. Vers 11, ein großer Schrei zu Gott. Ein theologisches Bekenntnis mit drin. Das erlaubt sich das Lied mittendrin Gott zu verherrlichen, Gott anzubeten. Was ein Bestandteil der täglichen Liturgie über dieses Lied hinaus geworden ist. Micha mocha bei Limadonai, Micha mocha nidabakodesh, Nora hateilot osefele. Micha mocha bei Limadonai, Micha mocha nidabakodesh, Nora hateilot osefele. 11, ein riesiges Bekenntnis, mitten im großen geschichtlichen Prozess, den Gott im Griff hält. Wer ist wie du in den Göttern, in den verrückten Göttern der Ägypter und der anderen Heiden, du Ewigender? Wer ist wie du? Ein Schrei, eine Frage, die natürlich sich selbst beantwortet. Wer ist wie du? Verdopplung, das Jüdische liebt die Verdopplung, um die Kraft zu intensivieren und Diesseits und Jenseits miteinander zu verbinden. Gott im Diesseits und Gott im Jenseits. Wer ist unter den Göttern, die Menschen imaginieren, die aber auch nicht existieren? Wer ist so groß in der Heiligkeit? Die wird die Heiligkeit genannt. Wir gehen in die Welt der Heiligkeit, die uns erfüllt in der Realität. Groß verherrlicht sind deine Preisungen, du Wunderwirker. Groß sind deine Preisungen. Und das ist ja ein Lobpreis, der hier geschieht. Du, der du die Wunder bewirkst. Wir gehen vom rein geschichtlichen, dass Gott durchgeistet, hinaus in die Sphäre des Lobgesangs und des Gebetes, liebe Michael. Wir bekennen Gott, du bist groß über alle Götter, die wir uns imaginieren, die Menschen in ihren Verrücktheiten. Du bist größer, du bist majestätisch und wenn du willst, geschieht alles. Dein Geist vergeistigt und begeistert alles. 12 wiederum, du hast deine Rechte ausgestreckt. Tivla emo aretz, tivla emo wieder diese Komprimiertheit des hebräischen Poetischen. Die Erde verschlingt, tivla emo wird die Erde verschlingt, deine Rechte verschlingt die Erde. Bildschöne hebräische Poesie. Natita Yemincha, du hast deine Rechte wieder, die Anthropomorphie. Gott hat tatsächlich die Rechte hineingestreckt in Gestalt seiner Streiter, in Gestalt der Natur, die für ihn wirkt, durch das geblasene Windgeschehen, durch das Meer, das für ihn wirkt. Das ist der verlängerte Arm Gottes. Die Natur ist der verlängerte Arm Gottes. Du hast deinen Arm in Gestalt des Meeres, in Gestalt des Wassers und in Gestalt des Windes. Meer und Wind arbeiten für dich. Und Tivla Emo, auf einmal wird der Feind verschlungen durch dein Wort und durch deinen Geist, das über der Natur steht, der über der Natur steht und der bewirkt, dass die Natur Gott gehorcht und nicht umgekehrt. Nicht Gott gehorcht der Natur, die Natur gehorcht Gott. 11. Nachita vechastecha am suge alta, nehalta veoscha el nevekotschecha. Du hast in deiner Gnade, jetzt kommt eines der Attribute Gottes, Chesed, wiederum ein Gebet zu Gott. Du hast mit deiner Gnade dein Volk gerettet. Nachalta veoscha el nevekotschecha. Du hast es geführt in deiner Kraft, Gott, zu dem Heiligtum, das deine Stätte darstellt. Ich wiederhole, 13 ist ein riesiges theologisches Bekenntnis. Weshalb Moshe es überhaupt sang. Es geht darum, Gott in die Politik, Gott in den Alltag hineinzubringen, nachdem sie den Sieg errangen durch Gottes Gnade. Erschöpft kamen sie an, nach dem durchquerten Schilfmeer. In der jüdischen Tradition war es am 7. Tag, in der Nacht vom 6. auf den 7. Tag, Pesach, des Auszugs aus Ägypten, wird gedacht. Hier wird Gott wieder angesprochen. Achita verastecha, in deiner Gnade. Das ist eines der Attribute Gottes. Aus Exodus 34, 6 und 7. Später kommt es vor in Exodus 34, 6 und 7. In deinem Chesed, liebe Freunde und Freundinnen, lieber Michael, in deiner Gnade, eines der großen Attribute Gottes, die Gnade bewirkt alles, die Zugewandtheit Gottes. Hast du das Volk, das du gerettet hast, gelenkt. Du lenkst das Volk nach Halter. Du hast ihnen nach Halter, du hast sie geführt, hast ihnen Anteil gegeben. In deiner Kraft, in deinem Chesed und in deiner Kraft, alles gehört dir, denn alles kommt ja von dir, zum Ort, zur Stätte deiner Heiligkeit. Die Heiligkeit wird ja noch kommen. Die Heiligkeit im Sinn von Abgesonderter, die wird noch kommen. Darum ist das Lied futuristisch ausgelegt, liebe Freunde, weil es noch nicht passiert ist. Aber das Lied erinnert uns daran und insbesondere die Kinder Israels beim Auszug aus Ägypten, dass etwas geschehen wird, was jetzt schon antizipiert vorweggenommen wird. Für uns 2026 am 14. Juni bedeutet es, antizipieren wir, nehmen wir etwas vorweg, was morgen passieren wird. Heute nehmen wir vorweg am 14. Juni 26 in Israel, in Magdeburg, wo mein geliebter Freund mich erlebt, was morgen passieren wird. Es wird jetzt schon vorweggenommen. Warum? Weil in Gott Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zu einer Einheit verwoben werden, verweben. Gott hat alles im Griff, Gott steht über allem. Und wenn wir heute glauben, dass morgen etwas passiert, wird es passieren. Wenn wir heute nicht glauben, dass morgen etwas passiert, etwas Großes, dann wird es nicht passieren, denn der Glaube bewirkt die Taten. Markus 9, 23 sagt so schön, alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Das kann nur ein Jude sagen, ein wilder Jude, Joshua. Alle Dinge sind möglich, übersetzt Martin Luther, dem, der da glaubt. Der, die da glaubt, das liebe ich. 14 wieder zurück in das menschliche Geschehen. Shamu amim yirgazun chilachasu shveplashet. Es hörten, Schma Israel, es hörten, wie das Bekenntnis aus Deuteronomium 6,4, es hörten die Völker und sie empörten sich, sie verärgerten sich, sie verstimmten sich. Panik ergriff zum Beispiel die Philister, Völker, die nicht involviert waren, außerhalb der Ägypter. Asniv halu alufei Edom, in 15 geht er weiter, Moshe, und sagt, alle sind in Panik geraten, auch die Herrscher von Edom, die Nachfahren von Esav, die Esauiter, die Roten, die Rothaarigen, die Rotsehenden. Elei Moab, die Götter der Moabiter, alle Völker, die damals sich einbildeten, mächtig zu sein, ergriff die Panik, die nackte Panik. Na morgen, sie verschmolzen. Alle Völker Kanaans, sie werden drei Völker genannt. Die Philister in 14, in 15 die Edomiter und in 16 die Bewohner Kanaans. Ich erkläre Ihnen kurz, was die drei Namen bedeuten, Michael. Pleshet sind die Eindringlinge, wörtlich, von Liflosch, die Eindringlinge. Nach Rashi, einem großen Kommentator, aus dem 16. Jahrhundert, aus dem 11. Jahrhundert, der eine Majestät wurde, der Kommentatoren, sind es auch die Banalen, die Lächerlichen, die sich einbilden, durch menschliche Kraft etwas zu bewirken. Sie merken durch Gottes Gnade, dass sie nichts vermögen. Sie können nicht Menschen ins Wasser treiben, sodass auf einmal Menschen ertrinken und andere Menschen durch das Trockene gehen. Das kann nur Gott. Sie können das nicht mit ihrer großen, eingebildeten Potenz. Und auch die Herrscher von Edom, das waren drei große Völker damals, die drei, lieber Michael, die drei der Transformation, darum drei Völker, pars pro toto nennt man das, ein Teil, der für alle steht. Diese drei Völker verschwinden in ihrer Bedeutungslosigkeit. Wenn du willst, verschmelzen in eine Primitivität. Alle zusammen, Philister, Edomiter und Moab. Moab bedeutet Vaterwasser. Das erinnert uns an die Gestalt in Genesis 16, als Lot mit seinen Töchtern schläft und einmal Ammon und zum anderen Moab entsteht Vaterwasser. Aus einem Inzest entsteht ein Volk, das Israel leider bedrängt, obwohl Lot in Genesis 19 Verwandter von Abraham war. Alle drei Völker, die sich einbildeten, uns zu bekämpfen und Juden zu vernichten, Pleshet, Edom und Moab, Philister, Edomiter und Moabiter, sind von Panik ergriffen. Und wer treibt sie in die Panik? Gott, indem er zeigt, ich habe die Natur im Griff und ihr nicht. Ihr habt sie nicht im Griff, ich habe sie im Griff. 16 sagt deutlich, die Polalehemimatafahade, es betont wieder das Geschehen. Es fällt über sie eine Ehrfurcht, ich übersetze es gern mit Ergriffenheit und Panik. Ergriffenheit und Panik. Ergriffenheit und Erschüttertheit, lieber Michael, in 15. Ergriffenheit und Erschüttertheit. Ergriffenheit, Gott sei Dank habe ich da eine gute deutsche Fassung, weil ich auch deutsche Sprache erlebe. Eine Ergriffenheit und Erschüttertheit. Bigdol Zoacha, wiederum auf Gott zentriert, in deinem Zoar die Hand, die ausgestreckte Hand, die wir vorhin hatten, deine ausgestreckte Hand, bewirkt, dass sie zum Stein erstarren, zum Stein verstummen, wieder Evan. Sie werden eine Einsicht bekommen, Evan und Bina, Michael liebt die Numerologie und die Kabbalah wie ich. Sie werden verstummen zu Evan Bina. Sie werden eine Einsicht bekommen, nolens volens, sagte gern mein Vater, ob es ihnen passt oder nicht. Nicht wollend, wollend. Nicht wollend, wollend müssen sie erkennen, dass Gott sie im Griff hat. Adi Avor, bis hinüberschreitet, dein Volk, Ewigender, bis hinüberschreitet, die Doppelheit in der Poesie, das Volk, das du dir erworben hast, das du dir angeeignet hast. Gott ist wiederum das Zentrum des Geschehens. Ich möchte kurz in 10 eingehen, dass auf dieses Jahr Avor, in 15 hatten wir. Adi Avor, das ist das Thema von Hebräer, bis hinüberschreitet, bis hinübergeht. Dein Volk, es geht auch um uns Juden, Hebräer zu werden. Michael, notiert das im Kurzprotokoll, bitte, bitte. Bis hinübergeht, bis hebraisiert, wörtlich, dein Volk, Gott, es ist dein Volk, es ist nicht irgendein Volk. Wir haben uns nicht ausgesucht, dass Gott uns will. Wir haben uns für Gott entschieden, aber Gott hat zuerst ausgesucht, dass wir sein Volk werden. Und wir sind das Volk Gottes. Ob es Nazis passt oder ob es Muslimen passt, Fanatikern oder nicht, das spielt keine Rolle. Gott entscheidet, dass wir sein Volk werden, Amcha. Wir gehören zum Innersten Gottes. Und wir haben eine Aufgabe für die Diaspora natürlich, auch hier in Israel. Arbeite mit meinem Freund Michael, weil ich in die Diaspora hinausstrahle. Bis du hinüberschreitest dein Volk, bis du hebraisierst dein Volk, bis sie zu Hinübergehenden, Hinübergängern werden, bis sie selbst auch erkennen, dass Gott alles Geschehen in der Hand hält und uns zu Hebräern, zu Grenzüberschreitern, zu Überwindern aller Hemmnisse in der Realität macht. Und darum wird dieses Wort in 16 betont und wiederholt. Adi Avon, bis hinüberschreitet dein Volk, bis hinüberschreitet das Volk, das du erworben, das du angeeignet hast. La'avor, Hebräer, du hebraisierst uns, auch ich in Israel, seit 11 Monaten darf ich hier für Gott wirken, werde jeden Tag mehr Hebräer. Ich wünsche ihnen, dass sie Hebräer werden, dass sie Grenzen überschreiten, die gestern noch standen, aber heute nicht mehr stehen, weil sie durch den Glauben Grenzen überschreiten und Gottes Macht erleben. 17. Tevi'emo v'titta'emo beharen nach alatcha, wieder in der schönen Poesie. Du wirst in die Zukunft schauen, ihn bringen, ihn, den großen Haufen der Kinder Israels, und wirst ihn einpflanzen auf dem Berg, auf dem Zionsberg, auf dem Zionsberg, auf dem Berg Moria, in dem dein Volk von dir einen lebendigen Anteil bekommen wird. Das ist wieder eine Zukunftsschau, eine futuristische Betrachtung dessen, was passieren wird, obwohl die Kinder Israels noch lange nicht in Israel sind. Es kommen erst die 40 Wanderjahre. Aber in der Poesie des Judentums spielen Vergangenheit nochmal für sie zum Aufschreiben. Liebe Felicitas, du Fleißige, und Dr. Angela, du Fleißige, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft verweben sich zu einem. Ihr wird schon vorweggenommen, dass der Tag kommt, an dem die Kinder Israels vereinigt werden in Gott. Dass du wirst eins werden und du wirst ein Machon, eine bereitgestellte Stätte zu deinem Sitzen, Gott wird wieder menschlich dargestellt, bewirken. Die Kinder Israels werden den Tempel bauen, das Heiligtum, das hast du bewirkt. Du bewirkst es, Baalte Adonai, du bewirkst alles. Mikdash Adonai. Machon wird es genannt, eine Bereitgestelltheit wörtlich, und ein Heiligtum, ein zu Heiligendes wirst du, Adonai, errichten. Deine Hände, deine Rechte, dein Mund, überall anthropomorphe Begriffe, weil Gott in die Realität eingreift und sie verwandelt und uns über die Geschehen der Natur, die mit einem Mund dargestellt wird, mit Beinen dargestellt wird, als wäre sie ein Mensch, wirkt. Abgesehen davon, dass Gott ja durch Moschee wirkt, der ja auch Beine hatte und einen Mund hatte und den Stab in die Hand nahm, um für Gott und durch Gott zu wirken und dem Meer zu gebieten. Achtung, jetzt kommen die Wasser wieder zurück und überfluten die Ägypter. Achtung, jetzt weichen die Wasser und durch den Geist Gottes können die Kinder Israels durchschreiten. Das ist Gott, der durch den Menschen wirkt und der in die Natur wirkt mit Naturkräften und den Menschen, die er befleißigt, deren er sich befleißigt und er bestimmt. Und dann das große Bekenntnis in 8, am Ende von 17. Entschuldigung, das ist schon 18, pardon, 18. Adonai Yimloch Leolam Va'ed. Adonai Yimloch Leolam Va'ed. Adonai Yimloch Leolam Va'ed. Das heißt, Gott wird regieren. Gott wird regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit, sagt Buber. Von der Jetztheit bis in alle Zeiten. Wiederum ein theologisches Bekenntnis, ein Gebet, das wir Juden natürlich immer wieder zitieren. Nicht nur in dem großen Lied in Genesis 5, in Exodus 15. Das große Bekenntnis, auf das alles hinausläuft. Der Ewigende wird regieren, wieder in die Zukunft. Darum passt es ja gut, wenn Moschee ein Lied singen wird, weil wir immer gehalten sind, uns zu erinnern, dass Gott regieren wird, Leolam, bis in die Ewigkeit, bis in die Unsichtbarkeit, heißt das wörtlich. Olam kommt von Unsichtbarkeit, weil wir die wahren Kräfte mit unserem biologisch begrenzten Augen nicht sehen. Gott wird regieren von einer Unsichtbarkeit bis in die andere Unsichtbarkeit. Denn die Welten, die uns umgeben, und die Engel, die Boden Gottes, sehen wir ja gar nicht. Aber wir wissen, dass der Tag kommt, und er bricht jetzt schon an, weil wir die Wirkungen Gottes mit dem inneren Auge sehen, aber nicht mit dem äußeren. Gott wird regieren von einer Unsichtbarkeit in die andere Unsichtbarkeit, die uns dann, wenn wir nicht mehr fleischlich sind, sichtbar werden wird. Und noch ein schönes Wortspiel für dich, Michael. Gott wird regieren von der Unsichtbarkeit zur Unsichtbarkeit, von einer Dimension des Seins in die andere, die wir jetzt nicht sehen können. Und er wird, streng genommen können wir auch sagen, va'ed sein, er wird Zeuge sein. Das ist etwas für Meister der hebräischen Sprache. Michael liebt das. Ed ist zugleich der Zeuge von Lehaid, Zeugnis ablegen. Das heißt, Gott wird Zeuge sein und wir auch. Der Gestalt, dass wir uns verändern und uns ihm zuwenden. Und Gottes Regentschaft wird bewirken, dass er uns als Zeuge, als ewiger, unsterblichster Zeuge seines Wirkens erscheinen wird. Das werden wir sehen durch unseren Glauben. Und wir werden selbst zu Zeugen werden seines majestätischen Glaubens. 19, ein Finale, wiederum in die menschliche Sphäre eingreifend. Gibasus Paro als das Ross des Pharao, des Anarchen wörtlich kam, mit seinem Streitheer und mit seinen Rittern, mit den Karossen und mit seinen Rittern in das Meer, kommt wieder Gott, bei Yashev Adonai Elohim et Mehayam, und Gott führte zurück auf sie das Wasser. Gott selbst macht das Wasser des Meeres, so dass sie ertranken. Und die Söhne des Gottesstreiters, Vers 19, die Söhne des Gottesstreiters, die Söhne Israels, da steckt ja wieder El drin, der Gott der Ewigende. Die Söhne des Gottesstreiters, die Söhne Gottes, Al-Chubaya, wahrscheinlich gingen im Trockenen, das erinnert ja wiederum an Genesis 1, den Schöpfungsprozess, inmitten des Meeres. Hier ist eine Neuerschaffung wieder genannt, wie in Genesis 1 bis 5. Die Kinder des Gottesstreiters gingen trockenen Fußes durch die Trockenheit, durch das Getrocknete im Wasser. Eine Neuschöpfung, die nur Gott bewirken kann. Wer kann Wasser in Trockenheit und Trockenheit in Wasser verwandeln? Und in die geringste Mühe nur Gott. Wiederum, Gott greift ein, wie im Schöpfungsprozess, als Gott sagt, Wasser, weiche Wasser, damit das Trockenland entsteht. Und inmitten des Wassers bilden sich die Länder. In Genesis 1. Und hier bildet sich wiederum eine neue Erschaffung mit den Kindern Israels, die wundervollerweise durch das Meer gehen und dort gerettet werden. Und anschließend kommt das Wasser zurück, das Gott ja durch seinen Geist bläst. Und die Kinder der Ägypter, die Pharao-Mitstreiter ertrinken. Gott hat alles geschehen in seiner Hand, will das Textliche sagen. Gott hat alles in seiner Hand. Nur durch Gott in seiner Hand und in seinem Mund. Und nur Gott bewirkt, dass etwas passiert und etwas nicht passiert. Das Blasen Gottes ist ein Wirken Gottes und das Unterlassen des Blasen Gottes ist ebenfalls ein Wirken Gottes, der Gestalt, dass die Mauer steht durch das Wort Gottes. Die Mauer steht fest durch das Wort Gottes und durch das Blasen wird die Mauer aufgebaut. Gottes Geist reicht, um die Wasser aufzutürmen. Und dann reicht das Wort Gottes über das Zeugen dieses Walles, und die Wasser stehen. Die Wasser stehen und die Kinder Israels können in Ruhe durchgehen. Das Wort Gottes über den Geist und das Wort Gottes, das hinter dem Geist steht, nachdem Gott geblasen hat, steht das Wort im Vordergrund. Wir werden, dass die Kinder Israels nicht untergehen, aber die Ägypter anschließend, als Gott den neuen Befehl ergibt, dass das Wasser zufällt, gehen unter. Michael stellt noch eine Frage, liegt darin ein Hinweis, dass dieses Lied nicht nur ein historischer Rückblick ist, sondern zugleich eine prophetische Zukunft ist? Das haben wir beantwortet. Beantwortet ist ein Blick in die Zukunft. Gott ist immer unser Retter, unser Soter, griechisch gesprochen, wie mein Vater sagte. Gott greift immer in die Geschichte ein, gestern, heute und morgen. Michael fragt, warum beginnt die Befreiung nicht mit einem politischen Programm, sondern mit einem Lied? Was bedeutet es, dass Israel nach der Errettung zuerst singt? Ist das Lied schon ein Akt der Befreiung? Genau das, Michael. Gott will keine Politik. Gott braucht keine Politik. Wir brauchen kein politisches Programm. Das braucht die CDU und die FDP. Aber wir brauchen kein Programm. Wir brauchen eine Produktivität in Gott. Wir brauchen eine Fixierung auf Gott. Gott legt keinen Wert auf Äußerlichkeiten. Gott legt Wert auf die Innerlichkeit und auf seine Verherrlichung. Die Theozentrik, die Theozentralität ist das Thema der gesamten Bibel und insbesondere das Thema dieses großen Vorgangs der Errettung aus der Not der Ägypter. Dieses ist schon die Befreiung und dieses ist der Sinn der Befreiung. Gott will, dass wir ihn verherrlichen und ihn in allen Wirkungen sehen und uns erinnern, verinnerlichen, dass er alles im Griff hält. Michael fragt weiter, in jeder Generation gibt es einen Grund, Gott zu besingen. Wie würdest du das deuten? Genau, in jeder Generation muss Gott neu verherrlicht werden. Es gibt mehrere Gesänge, das Lied der Deborah und natürlich die Psalmen, die Preisungen Davids, 150 an der Zahl. In jeder Sekunde müssen wir Gott verherrlichen. Und wie gesagt, wer singt, betet doppelt. Das Singen ist Ausdruck einer aus der Tiefe kommenden, nicht kognitiven, präkognitiven und postkognitiven, vordurchdachten und nachdurchdachten Hinwendung an Gott. Bedeutet das, fragt Michael, dass jede Generation ihr eigenes Shiratayam-Lied des Meeres singen muss, ihr eigenes Lied, genau, am Meer finden muss? Erfinden und finden muss. Jede Generation muss diesem Lied, das wir Juden ja in der Liturgie singen, neue Bedeutung geben. Das Lied hat die gleichen Worte, aber ich finde jeden Tag, wenn ich es singe, eine neue Bedeutung, weil die Worte so heilig sind. Im Hebräischen natürlich viel mehr als im Deutschen oder im Chinesischen oder im Französischen. Es ist bedeutet, jedes Wort bekommt eine neue Bedeutung, die ich in ihn hineingeiste, in den Kontext dieses Wortes. Michael fragt mich, beschäftigt auch das Thema Befreiung. War der Auszug aus Mitzrayim nur eine äußere Befreiung aus der Versklavung? Oder geht es tiefer um eine innere Befreiung der Seele aus Enge, Angst und Abhängigkeit? Völlig richtig. Mitzrayim bedeutet ja im Hebräischen Land der Enge. Und Pharao, notieren Sie alle bitte, ist der Bedränger, der Beenger, der Zügellose. In jeder Generation gibt es den Pharao, in jeder Generation gibt es Mitzrayim. Und wie der Chassidismus, den ich in Israel besonders liebe, und Michael und ich auch, der Chassidismus lehrt, dass du selbst in dir deinen Pharao hast. In dir steckt auch der Anarch, sprich der Anarchist, Anarchist, und in dir steckt auch die Enge, die du überschreiten musst. Liebe Felicitas, liebe Freunde und Freundinnen in Deutschland, Europa, sprich in Deutschland, Österreich, Schweiz und in ganz Europa, in uns steckt auch ein Anarch, der befreit werden muss. Wir müssen unseren Anarchen selbst zügeln, indem wir sagen, Gott ist größer als der Anarch, der in Wildheit, in Ungezügeltheit gehen will, der die Natur verherrlicht, statt Gott zu verherrlichen. Und justamente in unseren Zeiten heute, 2026, ist es wichtig, das Wasser des Lebens eingesogen, uns bewusst zu machen, dass Gott alles in seinen Händen hält, wenn wir uns ihm zuwenden, wenn wir ihn verherrlichen, damit wir ihn erleben als den Meister des Lebens. Er zeigt sich uns, aber wir müssen in ihn glauben. Wir müssen uns in ihn positionieren, damit wir wissen, dass er Meister ist und er uns zur Seite steht, damit wir die Natur bändigen, auch die ungezügelte Natur in uns, den unbändigen Diktator in uns zähmen und ihm zufügen. Und so können wir aus unserem Mitzrayim, aus unserer Enge hinausgehen in eine Weite, durch die wir erkennen, dass die Natur sich Gott unterordnet. Auch Krankheiten, ganz offen gesprochen, ich bin ja Therapeut. Wenn wir ihn, was ja am Ende von 15 erwähnt werden wird, als Arzt, als Lenker des Lebens betrachten werden. Michael stellt noch eine Frage. Ich dachte bei der Befreiung aus Mitzrayim an die 49 Stufen des Abfalls. Was bedeutet es, Michael, dass Israel, der Gottesstreiter, so tief gesunken war und dennoch gerettet wurde? Ist das ein Hinweis darauf, dass Gott, Adonai, der Ewige, der auch dort rettet, wo der Mensch sich selbst schon verloren hat? Genau. Die Kinder Israels waren laut jüdischer Konzeption in der Kabbala in den 49 Stufen der Unreinheit, weil sie ja selbst infiziert wurden durch die Ägypter mit ihrem Götzendienst. Und in letzter Sekunde, bevor sie die 50. Stufe und damit die schlimmste Stufe erreicht hätten, Gott kann sie immer retten, aber dort wäre eine Errettung sehr schwer gewesen, laut der Deutung der Kabbala, menschlich gesprochen, kommt Gott, holt sie heraus mit Wunderkraft, die ohnegleichen ist, und will sie davon überzeugen, dass für Gott nichts unmöglich ist, wenn wir Gott schalten lassen. Gott ist dort, wo wir ihm Raum geben, sich uns zuzuwenden. Wo der Mensch sich selbst schon verloren hat. Just damit dann, wenn der Mensch denkt, jetzt ist alles vorbei, jetzt kann ja nichts mehr Gutes passieren, denn wir sind ja in Ägypten, wir sind in der Enge. Was kann denn dann schon passieren? Genau dann greift Gott ein. Wenn wir an ihn glauben, Hebräisch, wenn wir uns in ihm festmachen, Lehrer Amin, Michael, kannst du jetzt kurz Protokoll aufnehmen, wenn wir in ihm glauben, steht ja auch in Exodus, In 1434 steht, Gott glaubte, Moshe und die Kinder Israels glaubten in Gott und Gott glaubt uns, dass wir in ihn glauben. Gott verbindet sich mit uns, wenn wir ihm glauben, wenn wir ihm vertrauen, wenn wir uns in ihm festmachen. In meinen Notizen steht, fragt Michael weiter, direkt immanent theokratisch. Wie ist das gemeint? Gott zeigt sich in Mose 15, zeigt sich in 2. Mose 15 Gottes Herrschaft nicht als abstrakte Idee, sondern als konkrete Wirkung in der Geschichte genau. Gott zeigt sich konkret durch die Geschehnisse in der Befreiung aus Ägypten. Gott wirkt durch den Mann Moshe, Gott wirkt durch den Pharao, der niedergeht. Gott wirkt durch die Wellen, die zusammenbrechen, durch die Götter, die nichts taugen. Gott ist immanent und zugleich transzendent. Theokratisch heißt, Gott herrscht. Gott herrscht über allem. Die Frage ist nur, sind wir dafür offen, Felicitas, für die Theokratie Gottes, oder sind wir nicht offen dafür? Und Krisen entstehen, wenn wir nicht offen sind für das Herrschen Gottes in dieser Realität. Wenn wir offen sind für Gottes Wirken, dann schmelzen Probleme dahin. Dann wird Gott so sichtbar, dass er aus einem Hindernis eine große Entwicklung macht, aus einem großen Hindernis, vermeintlichen Hindernis, wird eine Brücke. Hindernisse werden Brücken, Felicitas und Dr. Angela. Hindernisse, Michael, für dich werden zu Brücken, um zu Gott zu kommen und um die Hindernisse zu überwinden von A nach B. Michael fragt weiter, warum wird Gott in diesem Lied als Kriegsmann beschrieben? Weil er in die Geschichte eingreift als ein Mann des Krieges, er aber keinesfalls ausschließlich, er erschöpft sich nicht damit, aber er greift ein, weil er die Geschehnisse in der Geschichte in der Hand hält. Er kämpft für uns, wenn wir uns ihm anvertrauen und wenn wir uns selbst nicht verherrlichen. Das heißt, es geht darum, Gott mit seiner Kraft, mit seiner Gotteskraft statt der Manneskraft zu verherrlichen. Wie ist dieser Ausdruck zu verstehen, ohne Gott auf menschliche Gewaltbilder zu reduzieren. Das heißt, nicht Gott ist gewaltsam, sondern Gott ordnet die Geschichte neu, damit wir aus unseren Verblendungen, wir könnten alles bewirken, herauskommen. Gott kämpft für uns die Kämpfe, die nötig sind, und Adonai ist sein Name, haben wir vorhin gesagt. Adonai weiß, wie er die Kämpfe zu kämpfen hat, damit wir ihn erkennen und nicht durch rohe Gewalt alles vernichten. Gott ist wundervoll durch das Geschehen zum Beispiel der untergehenden Ägypter. Die Kinder Israels mussten gar nichts tun. Sie mussten nur zuschauen, wie Gott eingreift und die Bösewichte untergehen lässt. Aber sie die Kinder Israels durch das Trockene ziehen lässt. Das heißt, damit wird Gott dargestellt, als der ewige Sieger, der über dem Materiellen steht. Ist damit gemeint, dass Gott gegen jene Kräfte kämpft, die Leben versklaven und Wüste zerstören? Genau das ist es. Gott will gegen die Wahnidee ankämpfen, dass der Mensch etwas allein könne, notieren wir, Michael. Der Mensch kann aus sich heraus gar nichts. Das heißt, nur wenn wir Gott selbst die Kraft zuordnen, wird Gott auch im Kämpferischen, aber mit dem Kämpferische hat das Bild, hat das Ziel, ihn zu verherrlichen und ihn als Eingreifende in die Natur zu sehen, wenn das Böse entmachtet werden muss, zum Beispiel der Pharao und seine Mitstreiter, die nicht einsehen wollen, dass wir das Volk Gottes sind und sie tyrannisieren wollen, die Kinder Israels. Und dann greift Gott ein, um sie zu beenden, aus ihrer Hybris, aus ihrer Überheblichkeit herauszuholen und sich zu verherrlichen, Gott zu verherrlichen und sein Volk herauszuführen mit Wundern über Wundern. Pharao steht in meinen Notizen, sagt er, zügellos, er will nicht los, das haben wir vorhin schon gesagt. Er ist nicht nur eine historische Figur, sondern eine Kraft, die in jeder Generation, was Michael sagt, habe ich ja vorhin schon erklärt, der Pharao ist auch in mir präsent, der Zügellose, der Anarch. Wie zügle ich meinen Pharao, meine Überheblichkeit, meine Angst, meine Maßlosigkeit, die muss in mir auch gezügelt werden. Maßlosigkeit muss in mir gezügelt werden. Ich muss erkennen, dass ich ohne Gott nichts bewirke und dass die Natur Gott gebührt. Und auch das Böse einen Raum hat, nämlich um entmachtet zu werden und zu Gott geführt zu werden. In jedem von uns steckt die Polarität zwischen Enge und Weite, zwischen Gott und Götzendienst. Und wir müssen Gott den Vorraum geben, den Vorraum und den Vortritt, damit das Gute siegt über das Böse und das Böse folglich überflüssig wird. Das Böse dient dem Guten. Pharao dient Adonai, damit wir Adonai den Vortritt geben. Und Adonai der Sieger wird, den wir anbeten. Michael sagt noch Mitzrayim, das hat man gesagt, er hat die Triade aufgeführt, die ich oft schon genannt habe, Mitzrayim, Midbar, Kanaan, Enge, Sprachstätte und Sieg. Mitzrayim, Midbar, Kanaan, Mitzrayim ist die Enge und Midbar als Wüste. Das heißt, die Kinder Israels mussten in die Stationen der Wüste gehen, die 40 Jahre lang ist der Weg aus der Enge immer zuerst ein Weg durch die Wüste, genau. Sie mussten durch die Enge dann in die Wüste gehen und anschließend in das Land der Unterwerfung, dass sie Gott unterwarfen. Die drei Etappen, nur zum Schluss erwähnt, sind bedeutsam, weil wir aus dem Land der Enge kommen, in die Sprechstätte, wo wir Gott erleben werden und dann das gelobte Land, das Land, das unterworfen werden muss mit Gottes Geist. Ganz kurz will ich noch etwas erwähnen, was hier steht. Sie kommen anschließend in die Wüste, aber das will ich nur kurz erwähnen, weil es nicht zu unserem Thema heute primär gehört. Anschließend geschieht ein Wunder, nämlich der Gestalt, dass das Wasser bitter ist und Gott ihnen gebietet, ein Holz ins Wasser zu werfen und durch dieses Holz das Wasser auf einmal versüßt wird. Gott steht wieder über der Natur, kannst du notieren. Ganz kurz, obwohl wir das heute nicht besprechen wollen, mache ich das, weil Michael die Frage gestellt hat. Im Kapitel wird weiter erwähnt, dass sie in die Bitterkeit kommen, bitteres Wasser kommt auf und Gott sagt Moschee, wirf ein Holz und dieses Holz versüßt das Wasser. Etwas, was nicht der Logik entspricht, denn wir würden ja ein süßes Mittel hineinstreuen in das Wasser, damit es süß wird. Und Gott sagt, wirf ein Holz, das ja auch bitter ist. Und über die Bitterkeit erreicht, entsteht das Wunder, dass das Wasser trinkbar ist. Damit soll ausgedrückt werden, dass Gott über allem steht. Gott lehrt uns, dass er die Natur so steuert, wie er will, nicht nach unseren Gesetzmäßigkeiten. Gott lehrt, sagt Michael, das Vertrauen weit, weil ohne Vertrauen Leben nicht möglich ist. Gott hat die Natur in seiner Kraft und darum steht auch in 26, denn ich bin dein Arzt. Dieser Satz ist so zu verstehen, dass Gott jede körperliche Heilung bewirkt. Wenn wir ihm vertrauen und nicht sogenannten logischen Kriterien, das wissen Sie heute in unserer verrückten Zeit und ich als Therapeut in Israel insbesondere, wie viele Menschen versuchen sich zu klammern an Pillen, und an Pasteten dergestalt, dass sie nur äußere Mittel nehmen, die aufgestrichen werden müssen. Aber Gott sagt, ich bin dein Arzt, ich helfe dir über meinen Glauben. Dein Glaube hat dich geheilt. Das kennen wir ja auch aus der Bibel, sowohl bei Moshe als auch bei Elia und bei Elisha. Gott ist der Arzt, dein Therapeut, dein Heiler. Und das zeigt er zum Beispiel mit dem bitteren Wasser, das durch einen Holzscheit in süßes Wasser, in trinkbares Wasser verwandelt wird, was der Logik nicht entspricht. Und justament in der Medizin merken wir heute, dass Pillen allein nicht wirken. Wie viele Menschen sterben an Krebs und Parkinson und Alzheimer, obwohl alles medizinisch getan wird. Aber wenn Gott nicht will, wenn Gott merkt, der Mensch hat nicht die Verbindung aus Mitzrayim zu ihm, zu Gott aufgenommen, stirbt der Mensch. Müssen sich ja nur die Statistik in Deutschland anschauen. Wie viele Menschen dennoch sterben, obwohl alles probiert wurde mit Chemotherapie und mit großen Transplantationen. Gott ist der Arzt, der alles in seinen Händen hält. Und Gott bewirkt, dass eine Salbe wirkt. Und Gott bewirkt, dass eine Salbe nicht wirkt, Michael. Ich wiederhole, das weiß ich als Therapeut ebenfalls, der ich sehr starke medizinische Kenntnisse mir aneignen darf. Gott bewirkt, dass eine Salbe wirkt. Und Gott bewirkt, dass eine Salbe nicht wirkt. Wissen Sie selbst, wie viele Menschen leider sterben, obwohl alles medizinisch probiert wurde. Dann ganz kurz will er noch wissen, wie den 12, am Ende wird erwähnt, dass die 12, sie an der Stätte ankamen mit 12 Palmen und 70 Quellen, mit 70, in meinem Israel steht dazu, genau, 70 Palmen, genau, und 12 Quellen. Wir Kinder Israels sind die 12 Stämme, die ausgedrückt werden durch die 12 Quellen und damit die 70 Völker ernähren. Durch unser Wissen, durch unser göttliches Wissen können wir aus 12 Quellen, die den 12 Stämmen Israel entsprechen, brechen und entspringen, die Völkerwelt nähren und tränken durch unser Wissen. Wenn wir die Welt erleuchten durch unser Wissen, und wobei wir uns selbst natürlich aus Mitzrayim herausführen müssen, werden wir zu einer Quelle des Segens für die gesamte Welt. Und schließlich, mein Süßen steht Moshe aus dem Wasser. Genau, Moshe ist derjenige, der aus dem Wasser gezogen ist. Und darum kann er die Menschen, die Kinder Israels, aus dem Wasser ziehen. Zum Schluss, Moshe heißt der aus dem Wasser gezogen. Ihr kennt sich ja aus Exodus 2, im Anfang des Buches. Das heißt, wer selbst gerettet wurde, wird berufen, andere aus der Tiefe zu retten. Moschee holt die Kinder Israels aus dem Wasser. Wasser ist ja das Chaos am Anfang. Alles war am Anfang Chaos. Mayim, alles ist reine Zerstörung. Und indem er in dem kleinen Kästchen, das ja die Tochter des Pharaos entdeckt, aus dem Wasser gezogen wird durch die Tochter des Pharaos, wird er selbst zu demjenigen, der die Kinder Israels aus dem Wasser zieht. Für uns gesprochen, heute weltweit, wer selbst anderen helfen will, andere retten will, muss erst einmal durch Gott gerettet werden. Er muss durch Gott gerettet werden, um aus dem Chaos in den Kosmos zu kommen. Chaos heißt auf Griechisch Unordnung, Kosmos heißt Ordnung. Chaos ist Unordnung, Kosmos Ordnung. Und ich muss selbst überprüfen, wo ist der Anarch in mir? Wo ist der Anarch, der untergehen muss im Wasser, damit der Geordnete das Wasser überschreiten kann? Ich wiederhole für Michael und alle fürs Kurzprotokoll. Was muss in mir untergehen, damit etwas aufgehen und durchschreiten kann? Spiritualität für Sie, in meiner großen, gottgesegneten Deutung. Was muss in mir untergehen? Welcher Pharao muss in mir untergehen, damit ich aufgehen und hinausgehen, aufgehen und hinausgehen kann zur Verherrlichung Gottes? Ich muss etwas in mir zum Sterben bringen, sterben lassen, damit ich dann hinausgehe, in eine Tiefe und eine Weite, die ich vorher noch nicht gesehen habe. In eine Weite und Tiefe, die ich vorher nicht gesehen habe. Das heißt, der Pharao in mir muss verwandelt werden in ein Moschee. Der Pharao in mir, der Zügellose, auch bei Nichtjuden, bei großen Judenfreunde, Felicitas und Dr. Angela und Renate, Angela Renate, Javier und Aviana Amar, Regula. Der Anarch muss in mir untergehen, damit der Geordnete in mir herausgeht und das Volk Gottes wird, zum Streiter Gottes wird. Etwas muss in mir untergehen, beendet werden, damit etwas Neues überschreiten kann, Hebräer werden kann und Gott auf der Yavasha, auf dem Trockenen verherrlichen kann. Michael fragt noch eins, was bedeutet das für uns? Sollen wir lernen, dass wahre Befreiung nicht dort endet, wo der Feind untergeht, sondern dort beginnt, wo der Mensch Gott zu singen lernt? Teilhaftig ist das richtig. Das heißt, wir müssen lernen, Befreiung endet natürlich auch dort, wo der Feind untergeht, wo der Pharao in mir im Chaos untergeht, denn der Pharao muss im Kosmos untergehen. Aber zugleich wird eine Neugeburt bewirkt, indem ich Gott erkenne im Geschehen. Ich muss den Untergang erkennen als etwas Gutes, damit der Untergang zum Aufgang wird. Der Untergang wird zum Aufgang. Der Untergang wird zum Aufgang einer neuen Erkenntnis. Und wir Kinder Israels, die Gottesstreiter und Sie auch, können das Schilfmeer Yam Suf überqueren. Übrigens ganz kurz noch eine Perle für Michael und für Sie. Yam Suf bedeutet auch Sof, Michael, für dein Protokoll. Suf bedeutet auch Sof, das ist das Wort für Schilfmeer. Suf ist auch das Ende, es ist das Meer des Endes, notierst du, Michael, und Sie alle. Yam Suf, das Schilfmeer, ist auch Yam Sof, Suf und Sof. Samech Vav Peisofit ist das Ende. Es, jedes Ende steht im Zeichen eines Anfangs, sagt ja auch Hermann Hesse in seinem Lied Stufen, sprich die Transzendenz. Wir müssen das Ende preisen, damit es zum Durchbruch eines neuen Anfangs wird. Jeder Anfang ist die Geburt durch das Ende, ist die Geburt eines Endes. Jeder Anfang ist die Geburt eines Endes. Yam Suf wird zu Yam Suf. Und es muss der Feind, der innere Feind untergehen, Angst, Zweifel, Grübeleien, damit etwas Neues wachsen kann, nämlich die Erkenntnis Gottes, der alles in Händen hält und der den Untergang des Pharao in Mizraim mit seinen Streitkräften bewirkt, damit wir Israels hinüberschreiten und den Glanz Gottes nach dem Sieg und durch den Sieg erringen. Knapp eine Stunde. Ich hoffe, ich habe Ihnen viel Gutes diesmal geleistet. Ich war sehr im Feuer. Und wenn Sie Fragen haben, jederzeit, Michael wird das ja einstellen, können Sie mich kontaktieren über WhatsApp, ist Ihnen ja bekannt, und über meine Website und auch Deborahs Website, deine-wurzel.de und juba-lapide.de können Sie weitere Fragen stellen. Michael wird wieder ein Kurzprotokoll erstellen. Ganz kurz noch, es ist ein Lied, wer ein Lied singt, sieht die Natur anders, sieht das Geschehen anders. Wenn ich Gott verherrliche, indem ich die Umstände mit göttlichen Augen betrachte, dann gewinnt das Geschehen in mir eine neue Präsenz zu bekommen. Denn wenn ich singe, kommt es ja aus mir heraus. Ich bleibe nicht an den historischen Fakten kleben, sondern ich gehe hinaus und bedeute das Geschehen mit meinen Worten, mit meiner Stimme, mit meinem Inneren, aus dem ich ja singe und Gott verherrliche, in eine neue Dimension gerückt. Natürlich schaue ich mir auch die Fakten an, Michael. Ich muss auch den untergehenden Feind betrachten, das gehört auch dazu. Natürlich ist auch die Befreiung wichtig, die äußere faktische Befreiung muss passieren. Wenn Pharao nicht untergegangen wäre, wären sie ja nie aus Ägypten befreit worden und nach Israel geführt worden. Sprich, über die Städte des Sprechens mit Bar. Aber durch das Singen, durch das Verherrlichen mittels Gesang, bekommt es eine Präsenz in mir. Dann wird das Geschehen nicht nur externalisiert, sondern internalisiert. Es wird nicht nur veräußerlicht, Michael, sondern auch verinnerlicht. Ich bekomme in mir einen Platz, wo ich ja in mir erringen muss, eine Errungenschaft bewirken muss, nämlich dass mein Pharao und mein Mizraim und mein Wasser, mein Chaos, eine Synthese bilden, die zu Gott führt. Mein Pharao, mein Widersacher, mein Mizraim, meine Kleinkariertheit und mein Wasser, meine Ungeduld und mein Materialisiertsein müssen eine Einheit bilden, in der ich in die Enge gehe, mein Pharao ertrinkt in dem Meer und zugleich der Überschreiter wird, der Hebräer wird, der Gott verherrlicht. Es muss alles Äußere, das ist, wenn Sie wollen, ein Proprium, eine Eigenschaft der gesamten Bibel, alles Äußere muss verinnerlicht werden, aber insbesondere durch das Lied, weil ein Lied aus den tiefsten Quellen kommt. Aus den tiefsten Quellen entspringt mit Worten, die jenseits von formaler Logik bei Texten sind. Das Lied ist ja voller Poesie, voller gewaltvoller, in Anführungszeichen gewaltvoller Ausdrücke, die Gott spontan ausdrücklich verherrlichen, jenseits der reinen Fakten, die benannt werden. Wir haben ja in dem Carmen gesehen, dass lauter Parallelen sind zwischen Fakten, aber dann wiederum Gott, der begeistert und verherrlicht und heilig wird und Visionen aufstellt, die ja noch gar nicht passiert sind, nämlich der Bau des Heiligtums im Tempel, der ja viel später erst durch Shlomo passieren wird. Asi asher Moshe uvene Yisrael et asher azot Adonai vayomol lemor ashira Adonai ki ga'oga sohos ve'achmor ama vayam. Das versuchen Sie es mal mit Buber-Worten zu singen. In Ihrer Melodie, welche Melodie Sie wollen, nicht nur die klassische hebräische. Und Sie werden merken, es bekommt in Ihnen eine neue Präsenz und in Ihnen eine neue Beziehung zu Gott. Alles Äußere muss verinnerlicht werden, damit Gott in Ihnen und in mir wirkt und zugleich immanent ist, präsent ist durch die Fakten, die wir benennen, in unseren jeweiligen Krisensituationen, in unserem jeweiligen äußeren Mizraim und zugleich inwendig wird, weil Gott uns zeigt, wir können das Äußere überwinden durch die Kraft des Inneren. Das ist der Arzt in mir. Gott ist der Arzt in mir, der mich heilt von Mizraim, indem er das Illusorische zum Ertrinken bringt, ertränkt und zugleich mich erkennen lässt, dass ich siegreich über das Negative hinausgehe, indem ich zum Moschee werde. Pharao wird zu Moschee. Pharao, der Anarchist, der Zügellose, ertrinkt. Und Moschee, der aus dem Wasser gezogene, zieht alle aus dem Wasser heraus und macht mich zu Israel, zum Gottesstreiter. Pharao wird Israel und Pharao wird zugleich Moschee. Moschee und Israel sind eine Einheit. Und die Frage an Sie lautet, bin ich bereit, meinen Pharao, meinen Paro zu Moschee zu gestalten, zu Israel? Oder möchte ich in Mitzrayim bleiben und ein Anarchist bleiben, ein Anarchist darstellen, den Zügellosen? Wenn ich bereit bin, meine Zügellosigkeit, meine Kleinkariertheit zu überwinden, dann wird daraus ein Moschee, der sein Volk hinauszieht und zu Israel führt, damit wir den Gesang singen und allein durch den Gesang eine neue Bedeutung bekommen. Über die Fakten hinaus erkennen, dass Gott in uns siegt, über unsere Kleinkariertheit und über unsere inneren Zweifel. Das Äußere muss ins Innere führen und dadurch entsteht der Gesamtsieg aus äußerem Zusammenbruch, der im Geiste zu einem Aufbruch wird. Und im Inneren erkenne ich auch, dass ein altes Bild zusammenbricht und neu aufbricht. Shalom und Danke aus Israel allen Freunden und insbesondere dir, Michael, mein geliebter Bruder, für unser inneres Gespräch, das wir geführt haben und für deine Einstellung in YouTube. Danke und bis bald. Shalom, Shalom von Bruder Yuval Lapide.